Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn,
der Himmel und Erde gemacht hat.
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geist.
Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Mit diesem Wochenspruch aus dem 33. Psalm ein herzliches Willkommen zu diesem Sonntag, zu diesem Gottesdienst. Dieser Sonntag, er ist auch der Israel-Sonntag. Israel, dieses Stichwort, das provoziert sofort ein Füllhorn an Meinungen und Bildern. Jerusalem ist Sehnsuchtsort und ebenso politisches Pulverfass, spirituelles Zentrum von Juden, Christen und Muslimen und der Heimatort für Menschen von verschiedenster Herkunft. Es ist eine immer wieder umkämpfte Stadt. Und am Israel-Sonntag könnte man sich fragen, was gibt es denn da zu feiern? Es gibt nicht nur zu feiern, es gibt auch zu gedenken an unsere israelischen Schwestern und Brüder, an die Zerstörung der Stadt und des Tempels in der Vergangenheit. Aber eben auch Grund zum Feiern. Der Gott der Juden, er ist auch unser Gott und ihm entspringt unser Erlöser, durch den wir in den heiligen Bund Gottes mit hineingenommen sind und mit seine Kinder heißen dürfen. Das wollen wir ganz besonders an diesem Sonntag mit im Hinterkopf behalten. Uns allen einen gesegneten Gottesdienst. Wir wollen miteinander beten, mit Worten aus Psalm 111. Ihr findet ihn unter der Nummer 744. Und wir beten den Psalm in gewohnter Weise im Wechsel. Halleluja! Ich danke dem Herrn von ganzem Herzen im Rate der Frommen und in der Gemeinde.
Groß sind die Werke des Herrn, er sie erforscht, er erfreut daran.
Was er tut, das ist herrlich und prächtig, und seine Gerechtigkeit bleibt ewiglich.
Er hat ein
Er gibt Speise denen, die ihn fürchten. Er gedenkt ewig an seinen Bund.
Er lässt verkündigen seine gewaltigen Taten, sein Volk, dass er ihn liebe, das Erhalten.
Die Werke seiner Hände sind Wahrheit und Recht. Alle seine Ordnungen sind beständig.
Sie stehen fest für immer und ewig. Sie sind recht und verlässlich.
Er sendet eine Erlösung seinem Volk. Er verheißt, dass sein Bund ewig bleiben soll. Heilig und Herr ist sein Name. Israels und aller, die sich zu dir bekennen. Du schenkst deine Liebe. Du erwartest Liebe zu dir und zu unseren Nächsten. Du willst Frieden für alle. Wir bitten dich, weck in uns die Sehnsucht, auf deine Gebote zu hören und ihnen Folge zu leisten. Amen.
Die Epistel für diesen Sonntag steht im Brief des Paulus an die Gemeinde in Rom im 9. Kapitel. Ich sage die Wahrheit in Christus und lüge nicht, wie mir mein Gewissen bezeugt im Heiligen Geist, dass ich große Traurigkeit und Schmerzen ohne Unterlass in meinem Herzen habe. Denn ich wünschte, selbst verflucht und von Christus getrennt zu sein für meine Brüder, die meine Stammverwandten sind nach dem Fleisch. Sie sind Israeliten, denen die Kindschaft gehört und die Herrlichkeit und die Bundesschlüsse und das Gesetz und der Gottesdienst und die Verheißungen, denen auch die Väter gehören und aus denen Christus herkommt, nach dem Fleisch. Gott, der da ist über allem, sei gelobt in Ewigkeit. Amen. Worte der Heiligen Schrift. Das Evangelium steht bei Lukas im 19. Kapitel. Als Jesus nahe hinzukam und die Stadt Jerusalem sah, weinte er über sie und sprach: Wenn doch auch du erkenntest an diesem Tag, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir, und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Und er ging in den Tempel und fing an, die Händler hinauszutreiben, und sprach zu ihnen: Es steht geschrieben, mein Haus wird ein Bethaus sein. Ihr aber habt es zur Räuberhöhle gemacht. Und er lehrte täglich im Tempel. Aber die hohen Priester und die Schriftgelehrten und die angesehensten des Volkes trachteten danach, dass sie ihn umbrächten, und fanden nicht, wie sie es machen sollten. Denn alles Volk hing ihm an und hörte ihn. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Wir wollen gemeinsam unseren christlichen Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zu Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Amen. Lasst uns in der Stille um das rechte Verstehen für Gottes Wort bitten. Herr, schenke du offene Ohren und offene Herzen für dein Wort. Amen. Waren Sie schon einmal so richtig leidenschaftlich bei einer Sache? Bei einem Hobby? Im Beruf? Bei einer Freizeitbeschäftigung? Leidenschaft. Das ist ein Begriff, der steckt so voller Emotionen. Aber er ist ebenso verbunden mit Anstrengung, mit Mühe, mit Zeit- und Geldinvestition. In unserem heutigen Predigttext begegnet uns genau das. Ich lese zuerst die ersten Verse, die anderen Verse folgen dann nach und nach in der Predigt. Und so hören wir in Jesaja 5 die Verse 1 bis 2. Wohlan, ich will meinem lieben Freunde singen ein Lied von meinem Freund und seinem Weinberg. Mein Freund hatte einen Weinberg auf einer fetten Höhe und er grub ihn um und entsteinte ihn und pflanzte darin edle Reben. Er baute auch einen Turm darin und grub eine Kelter und wartete darauf, dass er gute Trauben brächte. Da macht sich also einer voller Leidenschaft an die Arbeit. Er investiert Zeit und Kraft, Material, Mühe und Schweiß für einen Weingarten. Er schafft allerbeste Bedingungen und gibt den Pflanzen einen guten Rahmen. Das Grundstück hat er sicherlich mit ebenso viel Leidenschaft herausgesucht und mit Bedacht. Beste Voraussetzungen also für eine gute Ernte. Guter Boden, gute Lage, gutes Klima. Mehr kann man beim besten Willen nicht tun. Wer mit einer solchen Hingabe ein Vorgehen angeht, ein Vorhaben, der ist auch voller Hoffnung, dass dabei etwas Gutes herauskommt und das nicht zu Unrecht. Bei all dem, was da investiert wird, da kann eigentlich überhaupt nicht mehr schief gehen. Wenn man diese Verse in Jesaja liest, dann malt man sich vor dem inneren Auge schon die fetten, süßen Trauben an den Reben aus. Man stellt sich die Feste vor, die im Weinberg nach der Lese gefeiert werden. Unter freiem Himmel, bei schönstem Wetter. Sicher kennen wir das auch, sich einer Sache so richtig voll hingeben. Sich voll in etwas hineinknien. Und dann sind wir eben ebenso voller Hoffnung auf ein gutes Ergebnis. Wenn ein leidenschaftlicher Sportler trainiert und trainiert, sicher ist er dann voller Hoffnung, beim Wettkampf gut abzuschneiden. Ein leidenschaftlicher Maler, der schon ein Bild vor seinem Auge hat, beste Farben benutzt, die qualitativsten Pinsel, der geht voller Vorfreude sein Werk an. Er freut sich schon darauf, was entstehen wird und hat dabei die Hoffnung, dass es gelingt. Oder wir sind hier im Erzgebirge. Ein Schnitzer mit einem guten Stück Holz, frisch geschliffenen Messern. Natürlich ist er voller Hoffnung auf ein besonders schönes Unikat, was am Ende dabei herauskommt. Ein leidenschaftlicher Lehrer am Beginn seines Berufslebens, dem kann man die Begeisterung für das Unterrichten noch abspüren. Da steckt wahnsinnig viel Mühe und Vorbereitungen für den Unterricht hinein. Ich könnte noch unzählige solcher Beispiele aufführen, gerade hier bei uns. Drechseln, Kunstguss, Klöppeln. Wenn wir die besten Voraussetzungen verwenden für unser Vorhaben, sind wir in der Hoffnung auf ein gutes Ergebnis. Aber zurück zu unserem Weingärtner. Wollen wir hören, wie es ihm ergeht. Und er wartete darauf, dass er gute Trauben brächte, aber er brachte schlechte. Nun richtet, ihr Bürger zu Jerusalem und ihr Männer Judas, zwischen mir und meinem Weinberg. Was sollte man noch mehr tun an einem Weinberg, das ich nicht getan habe an ihm? Warum hat er denn schlechte Trauben gebracht, während ich darauf wartete, dass er gute brächte? Alle Investition umsonst. Alle Hoffnung dahin und Enttäuschung auf der ganzen Linie. Das, ihr Lieben, das ist eine Erfahrung, die man keinem wünscht, auch nicht sich selbst. So etwas möchte man nicht erleben. Da hat man alles gegeben und dann am Ende vernischt und wieder nischt. Was fühlt man da in so einer Situation? Wie geht man damit um? Oder wie hier im Text, wem gibt man denn am Ende die Schuld dafür? Sicher nicht sich selbst, schließlich hat man ja alles gegeben und hatte die besten Voraussetzungen. Vielleicht, wenn man ehrlich ist, sucht man die Schuld eher bei der anderen Seite. Ein Chorleiter beispielsweise, der hat die besten Noten, hat das beste Können, jemandem etwas beizubringen, und dann steht er vor dem Chor und das Lied wird am Ende nicht so, wie er sich's gewünscht hat. Sicher sucht er die Schuld nicht bei sich selbst, sondern vielleicht bei den Chorsängern, die sich einfach mal wegen prasslich angestellt haben. Im Falle unseres Weingärtners wird die Schuld bei den Reben gesucht. Und nach all seiner Mühe, die der Weingärtner investiert hat, ist seine Reaktion auch nur allzu verständlich. Und so lesen wir in den Versen 5 und 6. Wohlan, ich will euch zeigen, was ich mit meinem Weinberg tun will. Sein Zaun soll weggenommen werden, dass er verwüstet werde, und seine Mauer soll eingerissen werden, dass er zertreten werde. Ich will ihn wüst liegen lassen, dass er nicht beschnitten noch gehackt werde, sondern Disteln und Dornen darauf wachsen, und will den Wolken gebieten, dass sie nicht darauf regnen. Voller Enttäuschung und Resignation kehrt der Weinbauer dem Weinberg den Rücken. Er entzieht ihm all seine Pflege und Fürsorge. Mehr noch, er nimmt ihm auch die schützenden Mauern. Ab sofort steht der Weingarten nicht mehr unter seinem Schutz. Da kann es zuwuchern, wie es will, sollen doch die Reben unter dem Unkraut ersticken und wilde Tiere alles verwüsten. Wenn wir mal ehrlich sind, ist das eine absolut menschliche Reaktion. Trotzig, würden wir meinen. Ich denke, vielen von uns ist so eine Trotzreaktion vielleicht nicht unbekannt. entweder von anderen oder von sich selbst. Ich kann zum Beispiel von mir behaupten, dass ich ein Meister des Trotzens bin. Fragen Sie mal meinen Ehemann. Was aber will uns der Bibeltext denn damit sagen? Dass es sich nicht lohnt zu investieren, weil es am Ende sowieso nichts bringt? Oder will er uns lehren, wie wir reagieren sollen, wenn man doch alles versucht hat und am Ende nichts dabei herauskommt? Wohl eher nicht. Des Herrn Zebaoth Weinberg aber ist das Haus Israel und die Männer Judas seine Pflanzung, an der sein Herz hing. Er wartete auf Rechtsspruch, siehe, da war Rechtsbruch. Auf Gerechtigkeit, siehe, da war Geschrei über Schlechtigkeit. Jetzt im 7. Vers wird erst einmal deutlich, worum es hier überhaupt geht. Der Weingärtner, er ist Gott. Und der Weinberg sein Volk Israel. Und was lesen wir im Alten Testament nicht alles darüber, was Gott in dieses Volk investiert hat? Er hat es aus Ägypten befreit. Er hat ihm Regeln gegeben für ein geordnetes und gelingendes Leben. Er hat sie durch die Wüste geführt in das gelobte Land. Unter seinem Schutz hat er das Volk Kriege gewinnen lassen. Sie haben ein Land erobert, ein Land aufgebaut. Voll brennender Liebe gibt Gott seinem Volk, was es braucht. Und er investiert in der Hoffnung und in der Zuversicht, dass das Volk gute Früchte bringt, ein gottgefälliges Leben führt, untereinander liebevoll und gerecht umgeht und allein Gott als seinem König und Schützer vertraut und ihm die Ehre gibt. Aber diese Erwartungen erfüllt das Volk nicht. Und so begegnet uns Gott hier im Text als der enttäuschte Liebhaber, der sich von seiner großen Liebe abwendet. Ihr Lieben, wenn es um Beziehungen geht, seien das freundschaftliche, familiäre oder eben auch Liebesbeziehungen, dann ist der Schmerz einer Enttäuschung besonders groß. Er tut besonders weh. Ein Werkstück, was nicht so gelungen ist, wie man sich das vorstellt, das kann man vielleicht noch verschmerzen. Wenn man aber in eine Beziehung alles investiert hat und am Ende wird man vom Partner bitter enttäuscht. Man hat sich bemüht, Zeit und Kraft in eine Freundschaft investiert oder in eine Beziehung gesteckt. Und plötzlich scheint alles umsonst, weil andere Kräfte viel stärker sind. Das kann eine andere Liebe sein, die alles durcheinander wirbelt. Aber auch plötzlicher Erfolg. Ein Umzug oder eine Abhängigkeit, die einen Menschen völlig verändert. Mit den Gefühlen, die wir mit einer solchen Enttäuschung verbinden, wird uns Gott hier im Text so sehr menschlich nahegebracht, dass wir ein ganzes Stück weit mit ihm mitfühlen können und seinen Schmerz spüren. Gott wendet sich ab von seinem Volk. Ohne seinen Schutz, ohne seine Fürsorge ist es den Feinden gnadenlos ausgeliefert und endet im babylonischen Exil. Das Land wird verwüstet, Jerusalem und der Tempel werden völlig zerstört. Der Untergang des Landes. Wohlgemerkt, nicht der Weingärtner selbst verwüstet den Weinberg. Er entzieht ihm lediglich seinen Schutz, seine Fürsorge und Pflege, entzieht ihm also ein Stück weit die Lebensgrundlage. Aber dass das Land Israel untergeht, das ist im Prinzip nicht Folge dessen, dass Gott sich abgewandt hat. Es ist Folge dessen, dass sich das Volk von Gott entfernt hat. Daher erfolgt hier im Text auch die Aufforderung zu urteilen. Und das Volk verurteilt sich hier quasi selbst und das zu Recht. Es kann die Schuld für sein Fehlverhalten nicht bei Gott suchen, sondern es ist seine eigene. Und deshalb kann es auch Gott nicht dafür verantwortlich machen für alles, was dann mit dem Volk geschieht. Alles weitere Geschehen in der Geschichte des Volkes basiert darauf, dass sich das Volk von Gott abgewendet hat und ihn aus seinem Leben heraushält. Wenn ich diesen Aspekt bedenke, dann klingeln bei mir so Fragen im Ohr, die auch heutzutage oft zu hören sind. Wenn es heißt, wieso lässt Gott Ungerechtigkeit zu? Wieso lässt Gott Kriege zu? Und so weiter. Das Lied vom Weingärtner in Jesaja, das lehrt uns, es ist nicht Gott, der das zulässt, sondern es sind wir Menschen, die sich mit unserem Verhalten selbst Gottes Schutz entzogen haben. Es sind die Völker, für die Gott nicht an erster Stelle steht und die ihm den Rücken gekehrt haben. Und vielleicht sind es auch manchmal wir selbst. Wenn wir unser Leben ohne Gott planen und wenn wir uns nicht auf seine Führung, sondern eben auf die Führung anderer und anderer Götter verlassen. Geld, Erfolg, Anerkennung. Wenn wir unser Leben ohne Gott leben. Hier im Text wird uns das Gericht Gottes vor Augen geführt, welches in der Vernichtung der Existenzgrundlage sich zeigt. Und das eben ist Folge des lebenswidrigen Handelns der Menschen und somit quasi eine Selbstzerstörung. Wenn ich mein Leben ohne Gott lebe und andere Dinge über die Bereiche meines Lebens herrschen lasse, dann entziehe ich mich selbst der Lebensgrundlage. Und ich muss mich nicht wundern, wenn mein Leben am Ende gegen den Baum geht. Man soll die Rechnung eben nicht ohne den Wirt machen. Aber so könnten wir sagen, wir sind doch Christen und leben unser Leben so gottgefällig wie nur möglich. Wir bringen doch gute Früchte und hier in Sosa sehe ich viele davon, von diesen guten Früchten. Aber bringen wir die immer? Manchmal? Oder bringen wir auch doch nicht manchmal die ein oder andere schlechte Frucht hervor? Ich denke, wir müssen uns schon eingestehen, dass wir eben keine Rebe sind, die immer nur pausenlos knackige, süße, feste Früchte bringt. Auch als Christ komme ich an meine Grenzen. Ich mache Fehler. Ich enttäusche andere. Ich enttäusche Gott. Beim Blick auf mein Leben bin ich schon oft an den Punkt gekommen zu denken, welch schlechter Christ ich doch bin. Ich habe es überhaupt nicht verdient, dass Gott mich liebt und sich um mich bemüht. Gott hätte jeden Grund, auch bei mir, als enttäuschter Weingärtner mich meinem Schicksal selbst zu überlassen. Aber Sünde, die mir klar wird, die soll mich nicht in Verzweiflung bringen, sondern näher zu Jesus. Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist. Wohl dem Menschen, dessen Gott der Herr ist. Und dieser Gott, er ist barmherzig. Gott sei Dank ist eben Gott nicht nur der enttäuschte Liebhaber, er ist auch der barmherzige Vater, wenn wir uns immer wieder ihm zuwenden. Und immer wieder, wenn wir uns ihm zuwenden, dann wagt Gott mit uns einen Neuanfang. So sehr brennt er für uns, so groß ist seine Leidenschaft für jeden Einzelnen von uns. So würde auch der Weingärtner nach einer schlechten Ernte den Weinberg nicht sofort aufgeben, sondern auch im neuen Jahr wieder alle Mühe hineinstecken. Wer einen Garten hat, kann das vielleicht nachvollziehen. Nicht jedes Jahr bringt das Gesäte den gewünschten Erfolg. Und doch bestelle ich die Beete im nächsten Jahr aufs Neue und versuche aufs Neue zu sehen und zu pflanzen. Und genau so gibt uns auch Gott nicht auf. Er wagte auch immer wieder Neuanfänge mit seinem Volk, nach der Sintflut, nach dem Exil. Und den größten Neuanfang, der auch uns bis heute gilt, den schenkte er uns und wagte er, indem er seinen Sohn Jesus in diese Welt gesandt hat. Das Gericht, das besteht nun im Licht, das mit Christus in diese Welt kommt. Durch ihn sind die Kirche, die gesamte Menschheit mit hineingenommen in die bewegte Liebesgeschichte Gottes mit seinen Menschen. Und sie erzählt dabei Gottes Liebe. Sie ist nicht gleichgültig, sie ist leidenschaftlich. Und in Jesus ist sie ganz und gar für uns. So sehr, dass er das Gericht, das wir verschuldet haben, aus Liebe auf sich selber nimmt. Ja, Gott ist barmherzig und seine Barmherzigkeit hat kein Ende. Wenn wir Fehler machen, wenn wir scheitern und versagen, wenn wir verzweifeln, weil wir meinen, dass wir nie die perfekte Rebe sein können, die Gott von uns erwartet, dann können wir uns jeden Tag aufs Neue zu ihm wenden. Und jeden Tag aufs Neue dürfen wir auf seine Barmherzigkeit hoffen und uns unter seinen Schutz, seine Führung und seine Pflege stellen. Dafür hat er seinen Sohn gesandt, weil er barmherzig ist und weil er will, dass unsere Beziehung zu ihm, so sehr sie auch immer wieder enttäuscht wird, immer wieder aufs Neue hergestellt werden kann und uns immer wieder ein Neuanfang möglich ist. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unser Denken und Verstehen, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Lasst uns miteinander singen das Lied 389.
Ich möchte noch ein paar wenige Sachen verkündigen, nicht mitteilen. Noch einmal der Spruch für diese Woche: Wohl dem Volk, dessen Gott der Herr ist, dem Volk, das er zum Erbe erwählt hat. Das Dankopfer heute sammeln wir für jüdisch-christliche und andere kirchliche Arbeitsgemeinschaften und Werke als landeskirchliche Kollekte. Am Ausgang wird wieder für Bauaufgaben in unserer Kirche gespendet und eingesammelt. Wir laden ganz herzlich ein, heute um 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Keine Lämmergruppe, ne? Nächste Woche erst. Am Mittwoch findet 19.30 Uhr Bibelstunde statt. Am Donnerstag Singkreis neu für alle Kinder von ca. 2,5 Jahren bis Schuleintritt um 16 Uhr. Wer Lust zum Singen hat, ist herzlich ins Pfarrhaus eingeladen. Bitte sagt es weiter. So etwas lebt immer vom Mitmachen, und je mehr mitmachen, umso schöner wird es. 17 Uhr, also auch am Donnerstag, 17 Uhr Kurrente üben für den Schulanfang, für die Schulanfangsandacht. Am Sonnabend, den 27. August, ist 13 Uhr Schulanfangandacht. Nächsten Sonntag ist Predigtgottesdienst 9.30 Uhr und 11 Uhr Kindergottesdienst und Lämmergruppe. Am kommenden Dienstag, dem 23.08., ist das Pfarramt nur bis 11 Uhr geöffnet. Kleiner Hinweis. An dieser Stelle möchte ich ganz herzlich Danke sagen bei der Frau Schöffner für ihren Dienst hier und die Predigt und die Carla an der Orgel.
Unser Gott, himmlischer Vater, Nimm gnädig an das Opfer, was wir dir zu Ehre eingesammelt haben. Hab Dank, Herr, dass du uns reich beschenkst und dass wir davon abgeben dürfen. So wollen wir dich bitten, dass das Geld so verwendet wird, dass Menschen von dir erfahren und von deiner Liebe spüren. Amen. Wir wollen weiter miteinander und füreinander beten. Gott, liebend und treu stehst du zu uns. Du hilfst uns, als Christinnen und Christen zu leben. Wir bitten dich, gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte. Gott, der Väter Abraham und Jakob, Gott, Vater deines Sohnes Jesus, wir danken dir für deine Treue, die du den Menschen erweist. Wir sind gewiss, dem, dessen Sehnsucht dir gilt, dem erweist du deine Gnade. Und so bitten wir dich für Israel und alle Völker des Nahen Ostens. Wecke in ihnen die unstillbare Sehnsucht nach Frieden und die Bereitschaft, den anderen zu hören. Wir bitten dich für alle Völker, die im Streit miteinander sind, besonders auch für die Ukraine und Russland. Gib du den Machthabenden den Mut, aufeinander zuzugehen, die Geduld, aufeinander zu hören und die Größe, nicht nur die eigenen Interessen zu verfolgen. Wir bitten dich für alle Menschen, denen der Friede abhanden gekommen ist. Lass Ruhe einziehen in ihr Herz. Sei bei allen, die deiner bedürfen, bei den Kranken und Sterbenden, den Traurigen und Weinenden, ebenso wie bei den Fröhlichen und Lachenden, steh den Jungen und Alten zur Seite. Halte deine Hand über jeder Mann und jede Frau. Sei du uns allen ein naher Gott. Gedenke, Herr, an deine Barmherzigkeit und an deine Güte. Mit den Worten deines Sohnes rufen wir zu dir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Thank you. leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden.
Vielen Dank für allen Dienst, hörbar und im Hintergrund, für alle, die da waren. Es war schön, mal wieder bei euch zu sein. Ich verabschiede euch gern draußen noch an der Tür, aber aus diversen hygienischen Gründen gebe ich nicht jedem die Hand. Ich lächle euch freundlich zu. Einen gesegneten Sonntag euch noch.